Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Liebe Andächtigen Christus. Manchmal liest man einen Abschnitt aus dem Heiligen Evangelium und wundert sich, weil man den Eindruck hat, dass das, was sich da ereignet hat oder was Jesus gesagt hatte, haargenau auf eine ganz konkrete Situation oder Lebenslage in unserer heutigen Realität zuzutreffen scheint. Man ist überrascht und wundert sich, als ob Jesus damals ganz genau diese Situation gemeint habe, die einen vielleicht betrifft oder wo man entsprechende Beobachtungen und Erfahrungen macht. Und so ist es heute am dritten Sonntag in der Fastenzeit, lesen wir etwas im Evangelium, wo ich den Eindruck bekommen hatte, Jesus könnte über unsere Tage gesprochen haben. Zunächst mal lesen wir, wie Jesus einen Menschen geheilt hatte, der stumm war. 11. Kapitel im Lukas-Evangelium. Und dann heißt es, in jener Zeit trieb Jesus einen Teufel aus, der stumm war. Als er den Teufel ausgetrieben hatte, redete der Stumme und das Volk wunderte sich. Es gab immer verschiedene Überlegungen, Theorien, Hypothesen und Meinungen, warum denn Gott Krankheiten, Elend, Leid zulasse in dieser Welt. Und das ist ein Thema für sich, welches hier heute nicht behandelt werden sollte, aber im heutigen Gleichnis, bei der Beschreibung dieses Wunders, wird eben gesagt, dass es auch anscheinend Fälle geben kann, die direkt mit dem Teufel in Verbindung gebracht werden könnten. In jedem Fall habe ein Teufel den betreffenden Menschen geplagt, damit er eben Einschränkungen und Leid erfahre. Und Jesus hat diesen Menschen von dieser Stummheit befreit und hat den Teufel entsprechend vom Menschen entfernt. Das ist eine Wunderheilung, die sich hier vollzogen hatte. Und dann gibt es eine Diskussion, in wessen Vollmacht Jesus das gemacht habe, weil man ihm dann gleich böswillig unterstellt habe, eben durch den Beelzebub, den Obersten der Teufel habe er den Teufel ausgetrieben. Und Jesus versucht eben und führt den Nachweis, dass das ja eigentlich ein Widerspruch in sich ist. Wie kann man im Namen des Teufels die Teufel austreiben? Aber dann im zweiten Teil des heutigen Evangeliumsabschnitts wird etwas gesagt, worauf ich eigentlich hinaus will. Und das ist eine Passage, die auf den ersten Blick schwieriger zu verstehen ist und nicht auf Anhieb verstanden werde. Da heißt es nämlich, wenn der unreine Geist aus dem Menschen ausgefahren ist, schweift er durch dürre Gegenden und sucht Ruhe. Also Jesus spielt an die Austreibung des Teufels, der stumm war. Wenn aber der unreine Geist ausgefahren ist, schweift er durch dürre Gegenden und sucht Ruhe. Weil er sie nicht findet, spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgefahren bin. Wenn er nun kommt, findet er es mit Besen gereinigt und geschmückt. Dann geht er hin, nimmt noch 7 andere Geister mit sich, die ärger sind als er, und sie ziehen ein und wohnen daselbst, und die letzten Dinge dieses Menschen werden ärger sein als die ersten. Über welche Menschengruppe spricht hier Jesus? Wen meint er mit dieser doch scharfen Kritik? Und man könnte eben, jetzt, man muss ja feststellen, das von einem Menschen ein unreiner Geist ausgefahren ist. Und man könnte hier annehmen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, das ist eine berechtigte Hypothese, dass die Rede hier von Christen ist, die Anteil an der Gnade der Erlösung erhalten haben. Menschen, die eben ihre Sünde vergeben bekommen haben, die eben die Rechtfertigung durch das Blut Christi erlangt haben. Diese Menschen sind vom unreinen Geist befreit worden. Er ist ihnen ausgetrieben worden. Und dann wird aber seltsamerweise dargelegt, dass dieser Mensch, dieser unreine Geist, der ausgetrieben, ausgefahren worden ist vom Menschen, durch dürre Gegenden herumschweift und Ruhe findet. Sind das nicht eben jene Christen, die zwar den ersten großen, wesentlichen Schritt getan haben, aber dann vielleicht angenommen haben, damit sei alles schon getan. Es sei ab jetzt eine Art Selbstläufer und selbstverständlich könne ihnen nichts mehr Schlimmes so richtig passieren. Sie seien ja im Blute Christi gereinigt worden und die geben sich dann nicht genügend Mühe, in der Gnade Christi Früchte zu bringen, Früchte zu erzeugen, Früchte dem Heiland zurückzuerstatten, sodass sie eben mit der Gnadengabe, die ihnen gegeben wird, auch weiterhin gegeben wird, dass sie damit nicht gesund, vernünftig wirtschaften in geistiger Hinsicht, sondern meinen, alles Entscheidende sei schon erfolgt. Und die lenken sich dann vom wahren Heiligen Geist ab. Sie blicken weg von Christus und wenden sich anderen Interessen zu. Kurz davor sagt Jesus aber auch diese eindringlichen Worte: Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Dieser Satz steht unmittelbar, bevor dann die Rede ist eben von diesem unreinen Geist, der ausgefahren worden ist von einem Menschen. Das heißt, Jesus weist darauf hin, es geht darum, mit Christus zu sammeln. Nicht nur, dass Christus das Heil wirkt und der Mensch es auch annimmt, sondern dass der Mensch dann mit Christus zusammen versucht, Werke der Gottes- und der Nächstenliebe zu praktizieren, um mit Christus ganz bewusst auch zu sammeln. Und jetzt ergibt sich die Situation, dieser unreine Geist ist vom Menschen ausgefahren worden, aber der Mensch schmückt den Tempel seiner Seele nicht entsprechend mit dem Schmuck der göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe, wenigstens nicht hinreichend. Er beruft sich immer noch auf seine Identität christlich, Christus zugehörend, aber er dient anderen Geistern. Er trifft eine Entscheidung, die eben nicht voll auf Christus fokussiert bleibt, sondern er sucht andere Interessen, stellt vielleicht seinen Vorteil, seine Macht, seine Ehre, seinen Wohlstand in den Mittelpunkt und versucht, diese Ziele dann zu verfolgen. Und dann sagt Jesus, das würde ja korrespondieren mit dem, was Jesus sagt, dieser Mensch findet dann keine Ruhe, weil er nicht in Christus voll und ganz verwurzelt ist, vielleicht auch von Anfang an nicht voll war. Und weil er diese Ruhe nicht findet, spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgefahren bin. Wenn er nun kommt, findet er es mit Besen gereinigt und geschmückt. Ja, dann geht er hin, nimmt noch 7 andere Geister mit sich, die ärger sind als er. Und sie ziehen ein und wohnen daselbst. Und die letzten Dinge dieses Menschen werden ärger sein als die ersten. Der Mensch stellt sich in Diensten anderen Interessen, vor allem eben Reichtum, Wohlstand, Macht, Geld, Einfluss, aber gibt sich selbst als christlich aus. Und dann das, was dieser Mensch dann in dieser Verkehrung der richtigen Einstellung erreicht, ist ein viel größerer Schaden. Er erzielt etwas, er erreicht etwas, was viel schlimmer ist. Also er holt 7 andere Geister, die ärger sind als er. Das heißt, vor dem Akt der Rechtfertigung, vor der Teilhabe an den Erlösungsgnaden Jesu Christi, wir sind alle der Macht des Teufels unterstanden. Aber was der Mensch jetzt in dieser Verkehrung seiner Einstellung und seiner Praxis praktiziert, ist viel schlimmer, weil der Mensch ein Ergebnis erzielt, was einen wesentlich größeren Schaden zufügt, der Gemeinschaft der Christen, der Christenheit, der Menschheitsfamilie vielleicht im weitesten Sinne des Wortes, als wenn er sich nicht ursprünglich bekehrt hätte. Es ist ein schockierendes Wort Jesu Christi. Anders kann man es wohl kaum verstehen. Und jetzt stellt sich die Frage. Es ist eine Frage, die jeder selbst bitte beantworten möge. Sind hier nicht die politischen Kräfte gemeint, die sich auf das C in ihrem Parteinamen berufen, ausdrücklich? Sie sagen, sie wollten eine wertekonservative Politik betreiben, die sich dann aber unchristlichen und teilweise antichristlichen Mächten verschreiben, in ihre Dienste treten, um den Vorteil für sich herauszuholen, aber die Sache Christi dadurch verraten. Und auch ein Verrat an der Menschheitsgeschichte, wenigstens aber an den Menschen und Bürgern praktizieren, die ihrer Verantwortung unterstellt worden sind oder für die sie Verantwortung auch mittragen. Wir können das beschreiben auf verschiedene Weise. Wir können sagen, ja, wir erleben ja in den letzten Jahren auf ganz intensive Art und Weise die Entwicklung. Wenn es um Menschen und Parteien geht, die nicht christlich sind, sie erheben wenigstens nicht den entsprechenden Anspruch. Aber wenn die C-Parteien insofern Lügen über Lügen, auf Lügen über Lügen ihre politische Agenda aufbauen, wenn sie, sagen wir mal, Politikfelder besetzen für sich und verfolgen Ziele, die eindeutig im Widerspruch mit dem Christentum stehen. Ob es die Klimahysterie ist, ob es eben LGBT ist, das wird ja sozusagen als das höchste Dogma angesehen. Und heute habe ich gelesen, dass die Europäische Union von der Ukraine unter Selenskyj gefordert habe, sie müsse eben gleichgeschlechtliche Ehen anerkennen und jetzt sei schon die erste sogenannte Ehe eingegangen worden, seitens eines Politikers und eines Freundes von ihm. Das steht ja ganz oben auf der Agenda. Oder wenn wir sehen, wie unkritisch sich unsere Öffentlichkeit, die scheinbar ach so liberale und menschenfreundliche Öffentlichkeit, dem kollektiven Epstein gegenüber verhält, dann könnte man doch auf den Gedanken kommen, dass Jesus haargenau diese Situation gemeint hatte. Als er gesagt hatte, ja, der Mensch, der orientiert sich dann gewissermaßen um, er verlässt die christliche Basis, er verrät Christus auf diese Weise leider auch und er dient Mächten, die eine eigene Agenda haben. Und das möge jetzt jeder sich selbst überlegen, ob die letzten Dinge dieser Menschen oder dieser Einstellung nicht viel ärger sind als eben ursprünglich die Situation dargestanden ist, weil hier unter Berufung auf das Christliche, auf konservative Werte, ein kapitaler Verrat begangen werde an Jesus Christus, unserem göttlichen Erlöser. Oder man diskutiert ja auch mit Gläubigen, immer wieder kommt ja das Thema auf, da hört man hier und da, trete innerhalb der modernistischen Konzilskirche irgendein Bischof oder ein Pfarrer auf, unabhängig davon, gültig geweiht oder nicht, aber er hat dort in dieser Religionsgemeinschaft ein ziemlich hohes Amt inne. Und dieser Bischof, sagen wir, reist in der halben Welt herum, hält Vorträge, gibt eben Belehrungen, tritt im Internet auf, und er tritt für das überlieferte Glaubensgut ein. Ja, das stellen wir einem solchen Menschen natürlich in Rechnung, dass er selbst es vielleicht gut meint. Aber er kritisiert auch, was auf dem Zweiten Vatikanum sich ereignet hatte. Er kritisiert auch die modernistischen sogenannten Päpste, die sie es leider nicht sind und nicht sein können, wegen des Verrates am Glaubensgut, am überlieferten Glaubensgut der Kirche. Und er sagt, ja, der Heilige Vater macht das und das auch nicht richtig, das und das widerspreche auch dem überlieferten Glaubensgut. Und dann werden Menschen, die eben auch Anstoß nehmen an all diesen Undingen, die da sich ereignen und passieren, werden auf ihn aufmerksam. Sie hören gierig ihm zu, in bester Absicht. Aber das Endergebnis ist dann sagen diese Leute, nein, nein, bei aller Kritik, die notwendig ist, aber das ist trotzdem noch die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Und sie führen diese Menschen, letztendlich werden sie gesammelt und wieder hineinintegriert von der Intention her in die Amtskirche, in die modernistische Konzilssekte. Ob das nicht gerade auch ob auf diese Situation nicht auch die Beschreibung zuträfe, von der im Evangelium heute Rede ist. Und er holt noch 7 andere Geister, die ärger sind als er. Und die letzten Dinge dieses Menschen werden viel ärger, viel schlimmer, viel furchtbarer sein als die ersten. Weil die Menschen dann im Namen der Glaubenstradition, der Modernismus wieder hinein integriert werden. Darin besteht ja eine große Gefahr. Sie werden aufmerksam gemacht, aber sie werden wieder eben dem reißenden Wolf überantwortet. Und das ist eine Tragödie. Und da möge jeder selbst sich Fragen stellen, ob dieser Abschnitt des Evangeliums nicht hochaktuell sei, auch und gerade in der heutigen Zeit. Was wir erleben, was wir ertragen müssen und wo wir den Himmel beschwören in unseren Gebeten und mit unserer Hingabe und Opfern, o Herr, steh uns und deiner Kirche bei. Und fragen wir uns auch selbst, gibt es vielleicht auch in meinem Leben Situationen und Entscheidungen, wo ich in ähnliche Richtung mich negativ entwickle? Wo ich einen faulen, falschen Kompromiss mit der Unwahrheit, mit der Lüge mache, nur um meinen Vorteil zu suchen, nur um nicht unter die Räder zu kommen, und dann werde ich sogar aktiv bei der Bekämpfung des Glaubens, allerdings mit dem Mantel der Rechtschaffenheit und des überlieferten Katholizismus bekleidet. Jesus möchte uns warnen. Und ich habe vor ungefähr einer Woche ein sehr interessantes Statement gehört von einem älteren deutschen Politiker. Und er hat Interview gegeben, dem bekannten Journalisten Peter Hane. Und dieser deutsche Politiker, er ist auch noch Mitglied des Bundestages, hat gemeint, er selbst ist kein Christ, hat auch keinen christlich klingenden Namen. Und er hat gesagt, aber wenn ich in die Kirche gehen wollte oder sollte, oder Menschen, die in die Kirche gehen, sie müssten eigentlich nicht Politik, Soziologie, Gesellschaftskunde oder sonst etwas dort hören, sondern sie müssten die Wahrheit hören, die Wahrheit über Gott und auch die negative Wahrheit über sich selbst. Und das tut Christus mit dem heutigen Evangelium. Er redet überhaupt nicht irgendwie süßlich und tröstend in dem Sinn, sondern er legt das Messer an die Wurzel des Problems und sagt, bist du vielleicht auch einer, der sich dann irgendwann mal umorientiert und in Diensten von dunklen Mächten sogar tritt und auf diese Weise schlimme Konsequenzen heraufbeschwört, für sich und für die Menschen, für die er eigentlich Verantwortung habe. In diesem Sinne möge eben der Charakter der Fastenzeit uns helfen, kritisch mit uns selbst ins Gericht zu gehen, um herauszufinden, wessen Geisteskinder wir schlussendlich sind und wem wir wirklich schlussendlich dienen wolle. Und im Gebet möge uns der Herr, durch unser Gebet, also unser Gebet soll auch intendieren, von ihm die Gnade zu erhalten, den klaren Durchblick zu gewinnen, um möglichst Fehler, die sich möglichst oder eventuell eingeschlichen haben sollten, zu beseitigen, damit wir mit unserer ehrlicherer Hingabe Christus, unserem Erlöser, dienen und ihm bei allen Schwierigkeiten, Prüfungen und Kreuzen die Treue halten. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.